Bundestagswahl 2025.
Kapitel 2: Ein Land, in dem sich Leistung lohnt. Wir junge Liberale wollen, dass sich Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative in Deutschland auszahlen. Das heißt, Arbeit muss sich lohnen und auch Mehrarbeit muss sich immer lohnen. Und wir wollen, dass du deine Arbeit, deine Arbeitszeit und auch deinen Arbeitsort so flexibel gestalten kannst wie den Rest deines Lebens auch. Wir wollen ein Land, in dem eine Familiengründung dir nicht den Kopf zerbrechen lässt. Und wir wollen, dass du dich auf deine Zukunft freuen kannst, weil deine Aktienrente dir eine sichere und nachhaltige Rente beschert. Und deshalb gehen wir jetzt mal die einzelnen Forderungen durch. Erstens, mehr Netto vom Brutto. Denn die Belastungen durch Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer sind in Deutschland einfach zu hoch. 2024 etwa betrug die Gesamtbelastung durch Sozialversicherungsbeiträge etwa 40% des Bruttolohns. Aufgeteilt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist in Summe eine wahnsinnig hohe Belastung und das Ganze ist noch vor Steuern. Und deshalb wollen wir eine Begrenzung dieser Abgabenlast gesetzlich verankern. Wir wollen auch die Anzahl versicherungsfremder Leistungen in den gesetzlichen Sozialversicherungssystemen deutlich reduzieren. Das sind also Leistungen, die in dem eigentlichen Sozialversicherungsvertrag gar nicht vorgesehen waren. Und das bedeutet zum Beispiel mit Blick auf das Jahr 2023, dass einem Bundeszuschuss von 17 Milliarden Euro Ausgaben für versicherungsfremde Leistungen von 60 Milliarden Euro gegenüberstehen. Das heißt, das sind eigentlich Ausgaben, die mit dem Versicherungssystem nichts zu tun haben, die aber trotzdem von den Beitragszahlern mit den Beitragssätzen bezahlt werden müssen. Und das heißt, wenn wir diese Beitragssätze senken wollen, müssen wir auch hier die versicherungsfremden Leistungen abbauen. Und wir wollen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung senken, indem wir die Bezugsdauer abhängig von der Arbeitsmarktkonjunktur senken oder es die ermöglichen, einen verringerten Beitrag im Gegenzug für einen verringerten Anspruch auszuwählen. Denn die Beitragssätze für die Arbeitslosenversicherung sind trotz einer sehr guten Konjunktur, ihr alle werdet das gehört haben, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, trotz dieser guten Arbeitsmarktkonjunktur sind die Beiträge in den letzten Jahren nicht gesunken, sie sind sogar kürzlich erst gestiegen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil nämlich die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung in der Corona-Pandemie für versicherungsfremde Leistungen, so zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, aufgebraucht wurden. Und deswegen fehlt jetzt der Spielraum, um die Beitragssätze zu senken. Wir wollen es aber ermöglichen, dass ihr in einer guten Arbeitsmarktkonjunktur trotzdem die Möglichkeit habt, etwas Entlastung zu erfahren. Nächste Forderung. Wir wünschen uns eine kapitalgedeckte gesetzliche Rentenversicherung. Das kennst du vielleicht auch unter dem Stichwort Aktienrente. Denn die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung, die wir im Moment haben, die ist einfach in Schieflage. Früher war es so, dass auf einen Rentner fast 4 Beitragszahler kommen. Mittlerweile sind es nur noch 2 und prognostiziert für 2045 sind es dann nur noch 1,5. Und das heißt, dass 3 Leute am Ende für 2 Rentner mitbezahlen müssen und das ist einfach nicht leistbar. Und deswegen müssen wir diese demografische Schieflage bekämpfen und unsere Vorstellung ist eben, dass wir das durch eine Kapitaldeckung schaffen. Das heißt, dass wir mehr in Aktien und Kapitalmarktwerte investieren, um uns gegen diese Risiken abzusichern. Und das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil das Ganze ist kein Problem der Zukunft, sondern auch schon ein Problem der Gegenwart. Denn die Schieflage des Rentensystems, die bezahlt der Steuerzahler jedes Jahr mit den Bundeszuschüssen aus dem Haushalt und die betragen mittlerweile 110 Milliarden Euro mit steigender Tendenz. Also da geht es um gerade mal einen knappen Viertel des Haushalts. Und deswegen wollen wir schnellstmöglich den Übergang schaffen zu einer individuellen, beitragsbasierten Einzahlung in eine kapitalgedeckte Rente. Gleichzeitig müssen wir aber auch das Regelrenteneintrittsalter erhöhen, also das reguläre Eintrittsalter in die Rente, das die meisten Leute nutzen. Denn die Lebenserwartung ist in den letzten 100 Jahren bei Männern um 25 Jahre, bei Frauen um 22 Jahre gestiegen. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter, das ist aber in den letzten 20 Jahren um nur 2 Jahre gestiegen. Und das geht sich gemeinsam einfach nicht aus und deswegen müssen wir auch hier eine Anpassung machen, denn wer länger lebt, wer länger mehr vom Leben hat, der muss dann sich auch länger an der Arbeit und an der Schaffung des Wohlstands beteiligen. Jetzt ist die kapitalgedeckte Rente oder die gesetzliche Rente aber ja nur eine von 3 Säulen im deutschen Rentensystem. Die zweite Säule ist die sogenannte betriebliche Altersvorsorge, also die Altersvorsorgeoption die dein Arbeitgeber zum Beispiel anbietet. Und hier ist es so, dass es trotz Verbesserung immer noch große Lücken in der Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge gibt. Das heißt, gerade bei kleinen Unternehmen, bei kleinen und mittleren Unternehmen, dem sogenannten Mittelstand, in manchen Branchen wie dem Baugewerbe bieten sogar nur die Hälfte der Betriebe überhaupt eine betriebliche Altersvorsorge an. Und das hat einfache Gründe, denn für kleine und mittelständische Unternehmen ist es oft gar nicht so einfach, die anzubieten. Das liegt vor allem an der sogenannten subsidiären Haftung. Das heißt, die Arbeitgeber haften für die Erfüllung der zugesagten Leistung, selbst dann, wenn sie die Durchführung über einen externen Versorgungsträger erfolgen lassen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel sagen, das ist kein Problem, ich biete eine betriebliche Altersvorsorge an und ich kaufe dafür ein Produkt bei einem großen Versicherungsunternehmen, damit du eine auskömmliche Rente hast, dann haften sie trotzdem am Ende dafür, dass dieser Versicherungsunternehmer das auch bietet. Und deswegen fürchten sich viele kleine und mittelständische Unternehmen vor den Konsequenzen. Sie können das oft schwer einschätzen und deswegen wollen wir diese subsidiäre Haftung abschaffen und damit die betriebliche Altersvorsorge in der Fläche endlich ausrollen lassen. Die betriebliche Altersvorsorge ist deshalb so wichtig, weil man auch mit einer stärkeren steuerlichen Förderung vor allem niedrige Einkommen sehr stark beim Vermögensaufbau und bei der Zukunftssicherung unterstützen kann, weil das Ganze eben oft sozialversicherungsbefreit ist und wir damit die Möglichkeit haben, gerade im niedrigeren Einkommensbereich ganz viel Gutes zu tun. Und jetzt kommen wir zur dritten Säule, der sogenannten privaten Altersvorsorge. Auch hier wollen wir, dass sich die private Altersvorsorge einfach mehr lohnt. Und da gibt's eine ganz einfache Möglichkeit, um das zu schaffen, und das ist die Steuerfreiheit. Und wir schlagen drei Wege vor, um mehr steuerfreies Ansparen für die eigene private Rente zu ermöglichen. Das erste ist einfach die Erhöhung des sogenannten Sparerpauschbetrags. Das bedeutet, im Moment sind es ungefähr um die 1000 Euro. Wir wollen das deutlich erhöhen. Und wenn du Kapitalerträge in dieser Höhe generierst, zum Beispiel durch dein Depot, dann erhältst du diese steuerfrei. Das ist aber nicht sehr viel, gerade wenn du was fürs Alter ansparen willst, und deswegen wollen wir diesen Betrag erhöhen. Und wir wollen auch eine Spekulationsfrist wieder einführen. Das bedeutet, wenn du eine Aktie zum Beispiel sehr lange hältst, dann gehen wir einfach davon aus, das ist kein gewerblicher Handel, sondern du machst das für deine Altersvorsorge. Davon ist auszugehen, wenn du die mehrere Jahre hältst. Und dann sagen wir, dann fällt auch keine Kapitalertragssteuer ein. Das heißt, du kannst den Wertgewinn, den du dort mitnimmst, dann entsprechend steuerfrei mit in deine Altersvorsorge reinnehmen. Und die dritte Möglichkeit ist eine Produktklasse, das sogenannte Altersvorsorgedepot. Das heißt, für bestimmte Formen der Anlage, so wie man das vielleicht auch aus den USA kennt, von den 401ks oder dem Roth IRA, ist es möglich, dass wenn du in ein Depot einzahlst, bei dem zum Beispiel die Entnahme vor dem Renteneintritt nicht möglich ist, das heißt, du kannst das Geld nicht einfach für was anderes ausgeben, sondern es ist explizit als Produkt für die Rente vorgesehen, dann wollen wir, dass in dieser gesamten Produktklasse eben auch die ganzen Erträge steuerfrei sind, damit du den Zinseszinseffekt für deine private und für deine eigene Vorsorge komplett nutzen kannst. Wir kommen zur nächsten Forderung. Wir wollen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken, denn in einer Familie übernimmt man viel Verantwortung oder auch in einer Ehe zum Beispiel viel Verantwortung für die Mitglieder dieser Verantwortungsgemeinschaft, könnte man sagen. Und deswegen ist es auch richtig, dass man an anderer Stelle entlastet wird. Deswegen wollen wir zum Beispiel das Ehegattensplitting im Kern erhalten, aber durch ein Familiensplitting nach französischem Vorbild weiterentwickeln. Kurzer Exkurs, was das bedeutet. Das Ehegattensplitting ist die Möglichkeit im deutschen Steuerrecht, dass Ehepaare gemeinsam veranlagt werden. Das heißt, sozusagen der Steuersatz wird auf das kombinierte halbe Einkommen gerechnet und somit hat man in der Regel einen kleinen Steuervorteil, weil man eben Verantwortung füreinander übernimmt. Und wir wollen, dass zusätzlich dort auch noch die Anzahl der Kinder mit einberechnet wird. Das ist sozusagen dieses französische Vorbild, das sogenannte Familiensplitting, dass man zusätzliche steuerliche Vorteile erhält, wenn man eben Kinder oder mehrere Kinder hat. Wir wollen auch das Elterngeld reformieren. Das Elterngeld ist ein Einkommensersatz für Eltern, denn nach der Geburt eines Kindes muss ja in der Regel mindestens eine Person erstmal ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, um sich auch um das Kind zu kümmern. Entsprechend ist es so, dass man eben einen Einkommensausfall hat. Das Elterngeld will das kompensieren. Das läuft in der Regel 4 bis 14 Monate lang. Es ist in der Höhe abhängig vom Einkommen, ist also eine Lohnersatzleistung und in der Regel bei 1800 Euro gedeckelt. Und wir wollen das Ganze reformieren auf die folgende Art und Weise. Erstens, wir wollen es an die Inflation koppeln, damit Eltern in Zeiten von starker Inflation nicht benachteiligt sind, denn die Kosten segeln ja trotzdem in den Haushalt rein. Zweitens, wir wollen die maximale Bezugsdauer ausweiten, damit am Ende des Elterngeldsbezug dann eben auch der Kita-Platzanspruch steht. Diese zwei Punkte wollen wir aneinander koppeln, damit eben ein dauerhafter Haushaltsbezug von Einkommen gesichert ist. Und wir wollen die gleichberechtigte Aufteilung der Kinderbetreuung zwischen den Elternteilen fördern. Das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, ihr wollt die vollen 14 Monate Elterngeld nehmen, dann müsst ihr euch das entsprechend auch partnerschaftlich in einem sinnvollen Maße aufteilen. Also sowas wie 7 und 7 Monate, vielleicht auch 6 und 8 Monate, aber auf jeden Fall eine relativ gleichberechtigte Aufteilung. Und wir wollen auch, dass Eltern ihre Ansprüche des Elterngeldes an Dritte abtreten können, die sie bei der Kinderbetreuung unterstützen, also das Ganze weitergeben können, zum Beispiel an Großeltern oder auch an eine Erziehungskraft, die sie für den Haushalt brauchen. Und wir wollen, dass während dieses Leistungsbezugs die Rentenpunkte auch automatisch verrechnet werden, damit dann eben keiner, der sich in den ersten Jahren um das Kind kümmert, diese Care-Arbeit auch leistet, bei der Rente dadurch wieder benachteiligt wird. Das ist einfach Teil von der gleichberechtigten Partnerschaft. Das soll in Zukunft automatisch erfolgen. Auch werdende Mütter in Selbstständigkeit wollen wir vermehrt unterstützen durch Ausgleichszahlungen analog zum Elterngeld. Die gibt es in Teil auch schon. Das Prinzip wollen wir stärken. Und wir wollen eine Betriebshilfe nach österreichischem Vorbild unterstützen. Das bedeutet, wenn man selbstständig ist zum Beispiel, dass man dann entsprechend auch eine Betriebshilfe bekommt, die einen bei Tätigkeiten unterstützt, die man kurz nach der Geburt und kurz vor der Geburt selber vielleicht nicht mehr durchführen kann und damit die Selbstständigkeit als solche eben nicht mehr bedroht ist. Zudem fordern wir, dass Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, einen gestaffelten Mutterschutz in Anspruch nehmen können. Die aktuelle Situation ist nämlich so. Derzeit gilt der Mutterschutz erst ab der 24. Schwangerschaftswoche oder wenn das Kind mindestens 500 Gramm wiegt. Frauen, die davor eine Fehlgeburt erleiden, haben entsprechend keinen Anspruch auf Mutterschutz. Wir halten das für nicht richtig und nicht gerecht, denn es ist trotzdem eine extrem belastende Situation für die Mutter und auch für die Familie. Und deswegen ist es wichtig, dass hier auch ein Stück weit, zumindest ein gestaffelter Schutz, in Anspruch genommen werden kann. Wir kommen zur nächsten Forderung. Wir machen uns stark für eine liberale Reform des Bürgergelds. Das Bürgergeld ist in aller Munde und viele sind zu Recht mit der derzeitigen Situation unzufrieden. Was wir machen wollen, ist das Folgende. Wir wollen erst einmal alle steuerfinanzierten Sozialleistungen in Form einer negativen Einkommenssteuer zusammenfassen. Das streicht ganz viel Bürokratie zusammen und erleichtert am Ende auch den Zugang zu diesem Bürgergeld. Darüber hinaus wollen wir das Wohngeld, das im Moment sehr kompliziert berechnet wird, in Form einer regionalen Pauschale vereinfachen, sodass auch hier viel Bürokratie entfällt. Ganz wichtig beim Bürgergeld ist aber natürlich, jeder, der arbeiten kann, muss auch arbeiten. Das ist ein Prinzip der Fairness. Und deswegen wollen wir das Sozialgesetzbuch reformieren, um Anreize zur Arbeitsaufnahme besser abzubilden und um die Überwindung der Hilfsbedürftigkeit zu stärken. Das Ganze wollen wir natürlich verfassungskonform ausgestalten. Und dazu gehört für uns sowohl das frühzeitige, konsequente Sanktionieren bei der Verweigerung von sogenannten Mitwirkungspflichten, also Pflichten, die ich erfüllen muss gegenüber dem Arbeitsamt, als auch der sofortige Abbau von Sanktionen, wenn ich mich dann eben doch an dieser Mitwirkung beteilige. Es ist so, dass wir hier mal einen kurzen kleinen Exkurs machen müssen. Denn das Ganze greift natürlich sehr tief in verfassungsrechtliche Debatten ein. Deswegen hier ein kleiner sozusagen kurze Zusammenfassung der gegebenen Leitsätze vom Bundesverfassungsgericht. Erstens, die Sicherung des Existenzminimums ist natürlich ein Grundrecht, das direkt aus der Verfassung und damit aus dem Grundgesetz abgeleitet wird. Das heißt, hier besteht nicht viel Spielraum. Es ist auch so, dass zur Ermittlung der Höhe dieses Bürgergelds der Gesetzgeber sehr enge Grenzen vom Bundesverfassungsgericht auferlegt bekommen hat. Und zwar muss das transparent und sachgerecht und realitätsgerecht und nachvollziehbar auf der Grundlage verlässlicher Zahlen berechnet werden. Das heißt, auch bei der Berechnung selber gibt es zwar Spielräume, die sind aber politisch nicht allzu groß. Wo aber durchaus sehr viel mehr Spielraum bestehen, das ist bei den sogenannten Mitwirkungspflichten und den Sanktionen. Denn die sind vor allem dann verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn sie unmittelbar auf die Erzielung eigener Ankünfte oder auf die Integration in Arbeit abzielen. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man dort Sanktionen ausspricht, um eben die Überwindung der eigenen Bedürftigkeit zu schaffen. Ganz wichtig ist aber das Folgende. Sanktionen müssen so umgesetzt sein, dass sie das Ziel haben, dass jemand in Arbeit kommt Erstens. Und zweitens, sie müssen auch abgebaut werden in dem Moment, wo jemand wieder mitwirkt und sich daran beteiligt, dass er in Arbeit kommt. Also es muss sowohl strafend als auch belohnend sein. Unter diesen Voraussetzungen sind Sanktionen aber möglich und auch sinnvoll. Das gibt uns die Empirie. Mit diesen ganzen Punkten im Hinterkopf werden wir es dann auch wieder schaffen, das Lohnabstandsgebot und positive Arbeitsanreize sowie auf der anderen Seite ein würdevolles und verfassungskonformes Existenzminimum gleichzeitig umzusetzen. Wir kommen zur nächsten Forderung. Denn wir sind der Überzeugung, Leistung muss sich wieder lohnen. Und um Leistungsanreize zu garantieren, müssen wir bei der Kombination des Steuertarifs, gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge und staatlichen Leistungen sicherstellen, dass sich Mehrarbeit immer deutlich lohnt. Im Moment ist es nämlich so, wenn man dem einen oder anderen Ökonomen zuhört, dass es für Familien, die eben eine Kombination aus staatlichen Leistungen und Steuertarifen am Ende erhalten, um ihr Haushaltseinkommen zu berechnen, dass große Sprünge im Gehalt oft de facto gar keinen Unterschied machen, weil die Einkommensgewinne dann eben verrechnet werden und staatliche Leistungen auf an anderer Stelle abgebaut werden. Wenn ich als Familie mit zwei Kindern in München wohne und dann aber von der Gehaltserhöhung bekomme von 3.000 auf 5.000 Euro im Monat, dann sollte ich auch das spüren und das Ergebnis sollte nicht sein, dass ich mehr arbeite, aber am Ende davon nicht mehr übrig habe. Und deswegen müssen wir hier besser werden. Und wir wollen den Mittelstandsbauch abbauen. Der Mittelstandsbauch, damit ist die ungleiche Steuerbelastung im Einkommenssteuertarif gemeint, denn gerade im unteren Einkommensbereich steigt der sehr stark an und das führt dazu, dass Geringverdiener und Mittelständler überproportional belastet werden. Wir wollen das schaffen, indem wir den Grenzsteuersatz zwischen Grundfrei- und Spitzensteuersatzbetrag linear ansteigen lassen. Damit lässt sich der Mittelstandsbauch eben deutlich verkleinern. Und wir wollen die sogenannte kalte Progression systematisch abbauen, indem wir Steuer- und Sozialversicherungstarife grundsätzlich automatisch an die Inflations- und Lohnentwicklung anpassen. Dass dafür nicht jedes Mal ein Gesetz entschieden werden muss, sondern wenn wir merken, die Preise steigen, dass dann auch automatisch das Steuersystem darauf angepasst wird. Nochmal kurz zum Begriff, was ist mit kalter Progression gemeint? Wenn wir in einer Situation sind mit starker Inflation, dann steigen oft auch natürlich die Gehälter, um dem Ganzen Rechnung zu tragen. Durch die höheren Gehälter rutscht man dann aber in einen höheren Steuersatz rein, obwohl man natürlich keinen Gewinn an Kaufkraft hat, denn die Preise sind ja deutlich stärker als das Gehalt gestiegen. Und das ist ungerecht und da verdient der Staat unangemessen viel mit und deswegen ist es an der Stelle wichtig, dass man die Steuertarife an die Inflation entsprechend anpasst. Und auch Mehrarbeit über die übliche Arbeitswoche hinaus wollen wir mit steuerlichen Positivanreizen versehen. Zum Beispiel durch steuerfreie Überstunden, das lässt sich auch gut umsetzen, wenn man zum Beispiel sagt, das betrifft nur Überstunden über die Vollarbeitszeit von 40 Stunden hinaus. Und die Alters- und Einkommensgrenzen studentischer Familienversicherungen in gesetzlichen Krankenkassen müssen an die Realität angepasst werden. Denn viele Studierende haben neben ihrem Vollzeitstudium auch noch einen anspruchsvollen und anstrengenden Job. Und das ist ja auch grundsätzlich etwas Gutes, wenn sie bereit sind, extra viel zu leisten, um sich auch selber zum Beispiel zu finanzieren und keinen Studienkredit aufzunehmen. Das Problem ist, dass die Krankenkassen diese Realität oft nicht anerkennen, denn durch sehr niedrige Einkommensgrenzen führt das oft dazu, dass Studierende aus der Familienversicherung herausfallen und sich dann selbst versichern müssen. Und das bringt wieder eine hohe finanzielle Belastung mit sich. Dabei sollten wir diese Leute eigentlich belohnen, denn sie haben durch das wenige Einkommen und durch die Tatsache, dass sie in Ausbildung sind, schon eine besonders hohe Belastung und leisten besonders viel und deswegen sollte sich das auch lohnen. Wir kommen zur nächsten Forderung, denn wir wollen die Arbeitsgestaltung flexibilisieren. Wir haben einen Arbeitskräftemangel und dadurch auch einen sogenannten Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Arbeitnehmer sind in der Lage, besonders gut zu verhandeln beim Berufseinstieg oder wenn sie einen neuen Job antreten. Und das ist ja auch was wirklich Schönes. Deswegen ist es aber auch möglich, ihnen mehr Autonomie zuzugestehen. Und deswegen wollen wir das Arbeitszeitgesetz anpassen und statt einer tageszukünftig nur noch eine wöchentliche und monatliche Höchstarbeitszeit haben. Und auch bei den Pausen und Ruhezeiten wollen wir flexibler sein. Denn Studien zeigen, dass Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeiten stark selbst wählen können, deutlich produktiver sind. zum Teil bis zu 50% produktiver. Und auch die Work-Life-Balance wird durch eine flexible Arbeitswelt verbessert. Es führt zu höherer Zufriedenheit und zu geringeren Stressleveln. Das wirkt sich positiv auf die Gesundheit, auf die Mitarbeiter und nicht zuletzt auch auf das Unternehmen aus. Und deswegen wollen wir auch das Modell der Vertrauensarbeitszeit stärken. Und zu guter Letzt wollen wir natürlich auch das Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen aufheben. Nicht alle Leute nehmen diese Tage als heilig wahr und sind bereit, da zu arbeiten. Und dann sollten wir es denen auch ermöglichen, Produkte und Dienstleistungen an diesen Tagen anzubieten. Wir kommen zur letzten Forderung in diesem Kapitel. Wir wollen Arbeit im Alter belohnen. Denn viele Menschen wollen auch nach dem Renteneintrittsalter weiterhin noch arbeiten. Es ist wichtig für die soziale Integration. Sie fühlen sich dadurch anerkannt und wertgeschätzt und möchten sich auch weiterhin in der Gesellschaft einbringen. Und der Austausch zwischen den Generationen stärkt auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und zu guter Letzt ist es auch so, dass es natürlich das Rentensystem entlastet, wenn Menschen etwas länger arbeiten, auch bei reduzierter Arbeitszeit. Und deshalb wollen wir positive Anreize im Steuer- und Sozialversicherungsrecht schaffen, die die Arbeit nach dem Regelrenteneintrittsalter, die das Aufschieben von Rentenzahlungen und auch das Beziehen von Teilrenten belohnt. Denn davon profitieren wir am Ende alle.